oder zu lernen, wie mache ich das Beste aus dem, was ich habe, da, wo ich bin. Und hör auf, immer ständig zu sagen, ich brauche aber erstmal nochmal dies und ich wäre gerne da. So, ich glaube, dass das ein total, total wichtiges Learning ist, überhaupt fürs Leben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Es ist heute die 167. Folge. Ich bin Sebastian Canaves, euer Host des Podcasts und des gleichnamigen Abenteuerreiseblogs Off the Path. Und ich freue mich, heute einen besonderen Gast hier zu haben, Christoph Förster. Den hat der eine oder andere bestimmt schon mal gehört in Bezug oder im Zusammenhang mit dem Wort Mikroabenteuer. Und dieses Wort habt ihr mit Sicherheit auch schon ein paar Mal hier bei uns im Podcast und im Blog gelesen. Und unter dem Motto Raus und Machen präsentiert Christo seine Mikroabenteuer und lebt er seine Mikroabenteuer. Er hat schon mehrere Bücher darüber geschrieben, hat schon viele verrückte Mikroabenteuer in Deutschland erlebt. Unter anderem ist er mit dem Stand-Up-Paddleboard als erster und bisher einziger vom Festland bis nach Helgoland gepaddelt. Und heute sprechen wir so ein bisschen über seine Mikroabenteuer, wie er so angefangen hat und was er halt noch vorhat, denn er hat was ziemlich Cooles und Großes vor. Im August soll es losgehen von der Zugspitze bis nach Sylt mit dem Stand-Up-Paddleboard und zu Fuß und nur übernachten unter freiem Himmel. Und darüber sprechen wir so ein bisschen, was seine Pläne sind, aber halt eben auch, was er so in der Vergangenheit erlebt hat. Wenn ihr Christo bei seinem Vorhaben unterstützen wollt, also das, was ihr gleich hört, dann geht unbedingt mal in die Shownotes. Ich habe euch alles verlinkt unter www.offthepath.com/Folge 167. Wie gesagt, das ist die 167. Off the Path Podcast Folge und entsprechend findet ihr dort alles. Da findet ihr auch einen Link zu seiner Webseite und zu allem, was wir hier in dieser Folge besprechen. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß und freue mich natürlich auf Feedback zu dieser Folge und wünsche euch jetzt alles Gute und viel Spaß.
Wunderschönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist echt früh am Morgen heute, ein Early-Bird-Interview, was wir führen.
Aber
Sonntagmorgen sogar.
Ja, Sonntagmorgen, als wir das besprochen haben, dachte ich, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Und heute Morgen dachte ich so, das ist aber eine Scheißidee gewesen, Sebastian.
Ja, so ist das mal. Aber das ist ja das Schöne, wenn man sich was vorgenommen hat und dann einen festen Termin hat, dann ist das, ja, dann muss man, ne? Und jetzt sind wir früh unterwegs und jetzt sind wir noch frisch. Ich hoffe, zumindest halbwegs. Ich fühle mich halbwegs frisch und freue mich sehr auf unser Gespräch, Sebastian.
Das ist schön. Denn dann sprichst du jetzt die ganze Zeit und ich höre jetzt eine Stunde zu.
Dann wirf mir mal was hin.
Ich schicke dir gleich mal meinen Leitfaden, dann kannst du dir einfach beantworten. Also ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich folge dir ja auch schon sehr, sehr lange. Wir sind ja in der gleichen Sparte unterwegs. Immer wenn ich das Thema Mikroabenteuer höre, dann bist du immer mit dabei. Mikroabenteuer, Christoph Förster. Das gehört einfach zusammen. Und du hast sehr, sehr viel erlebt. Du hast diesen Begriff über die letzten Jahre sehr geprägt. Und für alle die jetzt noch nicht wissen, was Mikroabenteuer ist, was ich mir gar nicht vorstellen kann, weil ich das ja auch irgendwie jedem erzähle. Aber für alle die noch nicht, immer noch nicht wissen, was das bedeutet, was ist denn deine Definition von Mikroabenteuer?
Na, das ist gut, dass du das genau so formulierst. Was ist meine Definition? Es gibt ja keine allgemeingültige, ne? Also ich sage immer, ein Mikroabenteuer ist in allererster Linie ein Abenteuer. Ja, und da steckt alles drin, was ein Abenteuer ausmacht. Das heißt, sie ist raus aus der Komfortzone, aus gewohnten Mustern, neue Wege gehen, neues Terrain entdecken, auch im doppelten Sinne, also nicht nur in unserer Umgebung, sondern auch vielleicht ein Stück weit in uns selbst. Und was ich einen ganz wichtigen Aspekt finde beim Abenteuer, Ungewissheit akzeptieren. Das heißt, mich in etwas hineinbegeben, von dem ich noch nicht weiß, wie es ausgeht und vielleicht auch, ob ich da bereit für bin schon. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und wo dieses Abenteuer stattfindet, wie weit von zu Hause entfernt, wie lang das dauert, das ist eigentlich zweitrangig. Es geht eher so um unsere Haltung, unsere Einstellung. Und ein Mikroabenteuer ist für mich ein Abenteuer, das wenig Aufwand erfordert. Also wirklich ohne viel Zeit, ohne viel Geld, ohne große Ausrüstung und Planung umsetzbar ist und in der direkten Umgebung stattfinden kann. So, das ist, glaube ich, eine allgemeine Definition oder allgemeinere. Ich habe für mich selbst nochmal so ein paar Spielregeln definiert, was für mich ein Mikroabenteuer abgrenzt von anderen Sachen, die ich draußen mache. Das ist einmal so ein Zeitfenster, maximal 72 Stunden, habe ich für mich irgendwann einfach mal so gesetzt. Und dann benutze ich kein Auto, kein Flugzeug. Und wenn eine Nacht dabei ist, verbringe ich die draußen ohne Zelt. Einfach, um mich so aus dieser Komfortzone wirklich rauszutreiben. Das ist aber wirklich jetzt nicht allgemeingültig, sondern das sind meine ganz persönlichen Regeln. Ich kann ja nicht sagen, wo beginnt ein Abenteuer für jemand anderen, weil ich ja überhaupt nicht weiß, wo endet die Komfortzone eines anderen, ne? Oder wie gestaltet der das für sich aus oder die. Und insofern ja, kann es keine allgemeingültige Definition geben, sondern jeder muss für sich selbst schauen, wie er das ausformuliert oder ausgestaltet. Man muss ja jetzt auch nicht sagen, heute mache ich Mikroabenteuer, morgen mache ich was anderes. Also diese Begriffsdefinition ist ja möglicherweise gar nicht so wichtig. Für mich war sie aber insofern wichtig, weil es mich sehr motiviert hat immer. Ich habe gesagt, heute möchte ich Mikroabenteuer machen, also muss ich meine Spielregeln einhalten sozusagen und komme wirklich in so ein Abenteuer rein. Und deshalb hat das für mich sehr, sehr gut funktioniert und funktioniert auch heute noch für mich sehr, sehr gut, wirklich das auch so als Mikroabenteuer zu sehen, zu definieren und mich herauszufordern, auch in 1000 verschiedenen Facetten. Es gibt ja so viele Arten, sich herauszufordern.
Du hast gerade was sehr Tolles gesagt. Du weißt ja nicht, wo die Komfortzone eines anderen aufhört. Und das ist sehr wahr. Für manche Leute kann es schon halt ein kleines Abenteuer sein, das U-Bahn-Netz von New York zu verstehen, ne? Und sich da irgendwie nicht klar zu finden, nicht klar zu kommen, das ist für die schon ein Abenteuer und für andere ist halt eben was ganz anderes. Also ich finde deine Definition sehr, sehr passend. Ich suche für, also du hast ja auch, wie viele Bücher hast du geschrieben? 3 Bücher, ne?
Ich habe jetzt 3 Mikroabenteuerbücher geschrieben, genau. Eins erscheint jetzt im Juli erst, das ist schon geschrieben, aber noch nicht erschienen.
Genau.
Und genau, habe da ganz viele Ideen immer drin und darum geht es mir wirklich, ne? Um Ideen, um Inspiration und nicht um eine Gebrauchsanweisung.
Ja, genau, das finde ich halt eben das Tolle. Es ist auch der Unterschied zwischen uns beiden. Unser Buch ist ja zum Beispiel sehr auf Orte bezogen. Wir zeigen den Leuten, wo man kleine Mikroabenteuer erleben kann und du zeigst ihnen, wie sie es erleben können.
Ja, genau. Also das ist, wie du schon sagst, das ist der Unterschied und das ist auch gut, dass es den gibt. Ne? Es gibt so viele verschiedene Menschen da draußen, die auf unterschiedliche Arten und Weisen ja auch angesprochen werden und sich inspiriert fühlen. Ne? Ich finde halt sehr, sehr wichtig, dass wirklich diese Einstellung, diese Haltung sich anzuschauen. Ne? Und wirklich mal auch zu begreifen, ob ich wirklich ein Abenteuer erlebe. Das hängt nicht davon ab, wie groß das erstmal scheinen mag oder wie weit das weg ist von zu Hause. Also ich kann in 2 Tagen vor der Haustür ein größeres Abenteuer erleben als auf einer 2 Wochen Offroad-Geländetour irgendwo am Ende der Welt. Das heißt nicht, dass das immer so ist, aber es kommt halt drauf an, wie ist meine Haltung in dem Moment oder und wie bin ich unterwegs? Also ich habe das schon erlebt, wirklich mit einem Geländewagen, wo ich dachte, das wird jetzt das Abenteuer ever, ja? Also das Abenteuer meines Lebens. Und dann bist du auf so einer Tour 2 Wochen und stellst fest, hier ist alles durchgeplant. Hier habe ich 0 Selbstverantwortung. Und hier habe ich irgendwie das Gefühl, ich fahre hier einfach durch so eine Kulisse durch. Das hat mit Abenteuer eigentlich gar nichts zu tun. Ne? Und dann bin ich 2 Wochen vor der Haustür unterwegs und ich stürze mich voll ins Ungewisse und erlebe ein großartiges Abenteuer. Also das hängt wirklich nicht davon ab, wo ich bin, wie viel Geld ich dafür ausgebe, sondern eher von meiner Haltung, von meiner Einstellung, auch die Selbstverantwortung übernehmen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
In einer globalisierten Welt, wie die, in der wir gerade leben, kennt man ja manche Orte, die halt sehr weit weg sind, besser als die vor der eigenen Haustür, ne?
Total. Du bist ja sehr Mallorca-affin. Ich glaube, aber auch viele Deutsche kennen Mallorca besser als ihr eigenes Bundesland. Ja. Und das finde ich ein bisschen schade. Ist nicht so, also Mallorca ist eine tolle Insel. Ne? Da gibt es ganz, ganz viel zu entdecken. Überhaupt keine Frage. Aber wirklich mal auch vor der Tür zu schauen, was gibt es denn da zu entdecken? Und da stellt man manchmal fest, wow, das ist ja Wahnsinn, ne? was da alles so drinsteckt. Und natürlich haben jetzt viele, gerade in den letzten anderthalb Jahren während der Corona-Pandemie, auch das gemerkt, ne? Und sind da so ein bisschen draufgestoßen worden, weil sie ja zwangsweise mussten. Und haben auch gemerkt, so hey, ist eigentlich ganz gut, auch hier vor der Tür Was nicht heißt, dass wir immer nur vor der Tür bleiben müssen. Ich bin da natürlich auch jetzt nicht so kategorisch unterwegs und fahre selbst auch im Sommerurlaub mit meiner Familie mal Richtung Süden im VW-Bus. Aber diese Idee der Mikroabenteuer ist wirklich was, wo für mich unglaublich viel Kraft drin steckt. Wirklich auch auf so einer weiteren Ebene, also nicht nur in diesem draußen erleben, sondern wirklich zu verstehen, oder zu lernen, wie mache ich das Beste aus dem, was ich habe, da, wo ich bin. Und hör auf, immer ständig zu sagen, ich brauche aber erstmal nochmal dies und ich wäre gerne da. So, ich glaube, dass das ein total, total wichtiges Learning ist, überhaupt fürs Leben.
Dein nächstes Abenteuer ist ja jetzt nicht so ganz so mikro, ne? Also die Grundaspekte, die du gerade so beschrieben hast, die spielen da auch eine Rolle, aber es ist ein bisschen größer aufgezogen und ein bisschen nicht direkt vor der Haustür.
Ja, das stimmt. Ich komme ja aus Hamburg, lebe in Hamburg und es geht
für
mich
jetzt erstmal Haustür.
Genau, an deine Haustür, also auf die Zugspitze. Ich will gerne einmal so eine richtige Deutschland-Expedition machen. Ich möchte von der Zugspitze bis nach Sylt mich durchschlagen und im wahrsten Sinne des Wortes durchschlagen, weil ich gerne mit dem Stand-Up-Paddleboard unterwegs sein möchte, was natürlich nicht durchgehend auf irgendwelchen Flüssen geht. Das heißt, ich muss immer kombinieren das Wandern, also das ganze Zeug schleppen und dann wieder vielleicht einen Fluss finden, auf dem Richtung Norden mich bewegen. Werd draußen schlafen, da wo es geht. Also im Zelten ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, das wilde Zelten in Deutschland ist ja verboten, aber ich mache das dann ohne Zelt und liege dann einfach mal irgendwo und mir fallen für ein paar Stunden die Augen zu. Da, wo ich es darf, ne? Wo es nicht verboten ist. Das ist der Plan und das wird mich mit Sicherheit 8 Wochen so ungefähr beschäftigen, dieses Abenteuer, denn es ist eine Strecke von ungefähr 1500 Kilometer und natürlich ist es ein größeres Unterfangen, aber trotzdem findet es vor der Haustür statt. Letztlich, also für viele sind da natürlich Abschnitte bei, die vor der Haustür liegen und ich glaube, das kann viele auch nochmal inspirieren, doch auch sowas gar nicht immer weit weg zu verorten, als zu sagen, ich möchte wirklich mal 2 Monate raus, ich möchte ein richtiges Abenteuer erleben, vielleicht das Abenteuer meines Lebens, aber auch das kann ich in Deutschland machen. Auch dafür muss ich nicht bis ans Ende der Welt. Und wir haben so viele tolle Landschaften auch in Deutschland, so eine Vielfalt und die werde ich alle entdecken und erleben. Und da freue ich mich tierisch drauf, da oben auf der Zugspitze zu stehen und dann so ein bisschen Deutschland zu meinen Füßen liegen zu haben und zu wissen, hey, jetzt ist erstmal alles offen und jetzt geht's los, jetzt geht's bergab, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes, von jetzt an nur noch bergab. Und dann hoffentlich irgendwann bis nach Sylt. Aber auch da steckt viel Ungewissheit drin. Ne? Ich weiß natürlich nicht alles vorab. Ich habe nicht alles durchgeplant. Ich werde mich da auch ein bisschen treiben lassen und freue mich da riesig drauf.
Das glaube ich. Das hört sich nach einer sehr coolen Tour an. Und ich finde, genau was du gerade gesagt hast, da wirst du jetzt erstmal sehen, wie vielseitig Deutschland ist und wie sehr sich das Land auch verändert. Ne? Geht ja ziemlich schnell. Also ich meine, von 2967 oder 62 Meter, irgendwie sowas, ist die Zugspitze hoch und dann geht's halt runter auf null. Dazwischen ist halt irgendwie ganz viel. Viel Wald, viel Wiesen, viele Orte, die alle nicht unterschiedlicher sein könnten, viele Dialekte.
Ja, total. Wir haben ja, das ist ja auch das, was Deutschland so besonders macht, muss man sagen, wie eng auch Natur und Kultur verzahnt sind. Ne? Wir haben ja wirklich sehr, sehr viel Kultur in Deutschland, auch verschiedene Kultur. Und auch die werde ich natürlich entlang meines Weges, ich werd ja nicht rein in der Wildnis unterwegs sein. Wir sind nicht irgendwo hier im Norden Kanadas, sondern es ist alles eng verzahnt. Aber das macht es auch sehr besonders. Und auch darauf freue ich mich total, ne? Das alles zu durchqueren, auch auf Begegnungen natürlich, die da auf mich warten.
Ja, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie würdest du das machen? Lässt du ein Stand-Up-Paddleboard in Garmisch und fährst dann mit der Gondel hoch und läufst dann runter? Oder nimmst du wirklich dein Stand-Up-Paddleboard mit nach oben und trägst diese, was sind das, 10, 12 Kilo auf dem Rücken runter?
Ja, das Board wiegt 12 Kilo ungefähr, da kommt natürlich noch einiges dazu. Ne?
Ja, also dann die Verpflegung.
Genau, die Idee ist wirklich, also nicht die Verpflegung für 8 Wochen mitzunehmen, aber alles, was ich sonst brauche, für 8 Wochen dabei zu haben und das alles auch oben auf der Zugspitze schon dabei zu haben. Also ich will das wirklich ehrlich machen und ja, ich will dieses Board da runterschleppen. Und das ist so ein aufblasbares Stand-Up-Paddleboard. Das heißt, ich kann das zusammenpacken, aber auch dann wiegt es natürlich so viel, wie es wiegt. Und da muss ich schauen, wie ich da runterkomme. Aber auch das ist gleich so ein, glaube ich, ein guter Start in das Abenteuer. Vielleicht muss ich auch zweimal laufen. Vielleicht muss ich mein Gepäck aufteilen und ich muss einmal ein Stück runterlaufen, weiß ich nicht. Ich werde wahrscheinlich übers Rheintal dann runter bis zur Rheintal-Angerhütte und dann nochmal hoch und dann den zweiten Packen holen. Und ab da geht's ja. Das ist genau das, was ausmacht. Und das liebe ich auch, solche Situationen, die ich dann irgendwie lösen muss, weil ich noch keine Idee habe. Ja, das wird sehr, sehr spannend und davon werden mit Sicherheit viele Situationen kommen auf dieser Reise, auf diesem Abenteuer. Und das vielleicht auch ganz kurz, wer da gerne dabei sein möchte, also in Anführungszeichen das miterleben möchte, wir planen einen Film darüber zu machen. Also ein Freund von mir, der ist Filmemacher, mit dem war ich auch oft schon auf Abenteuer unterwegs, haben so kleine Filmprojekte schon gemacht und wir wollen darüber gerne eine große Dokumentation drehen, die dann vielleicht auch ins Kino, ins Streaming kommt, aber auf jeden Fall auf die Bildschirme von den Leuten zu Hause. Und da haben wir gerade ein Crowdfunding gestartet für dieses Filmprojekt, weil das recht aufwendig ist, auch jemanden auf dem Stand-Up-Paddleboard mit der Kamera zu begleiten. Die werden auch nicht die ganze Zeit dabei sein, immer so blockweise. Und sammeln da gerade so ein bisschen Unterstützung ein, was nicht bedeutet, dass jetzt alle spenden müssen, sondern uns hilft es auch schon total, wenn jemand den Film einfach vorab bestellt, digital oder als DVD. Und dann hilft uns das dabei, den Film zu produzieren. Da würde ich mich total freuen natürlich.
Sehr cool. Das Ganze macht ihr auf Start Next. Verlinken wir natürlich auch in die Shownotes, damit viele darauf aufmerksam gemacht werden. Aber es hört sich nach einem sehr, sehr geilen Projekt an. Also du hast gesagt, du hast 2 Monate dafür angesetzt, ne?
August. Genau, 2 Monate ungefähr. Es ist natürlich wirklich nicht planbar auf den Tag, aber ich habe so einen Termin, wo ich ganz gerne da wäre auf Sylt. Das ist nämlich der Geburtstag meiner Frau Ende September. Und das wäre doch ganz schön, wenn ich das schaffe. Also ich habe Familie auch, habe 2 Kinder und das ist ja auch eine lange Zeit, die ich dann weg bin. Und das wäre ein schönes Wiedersehen dann pünktlich zum Geburtstag auf Sylt, wenn die mich da empfangen.
Ja, sehr cool. Ich meine, die meisten Flüsse gehen ja zum Glück flussabwärts, also Richtung Küste.
Ja, da genau, musst, aber du hast so eine, du hast so ein bisschen so um die Donau rum, ne? Nördlich von der Donau hast du so, nennt sich so die kontinentale Wasserscheide, dass dann auf der einen Seite die Flüsse Richtung Süden wegfließen, ne? Also die Donau, die geht ja auch eher so Richtung Südosten weg.
Genau.
Und dann kommen halt diese Mittelgebirge, ne?
Genau, wenn du kurz nicht aufpasst, dann bist du in Budapest, ne?
Ganz genau, ganz genau. Ja, dann kommen halt die Rhön und so. Und dahinter geht's dann wieder so eher Richtung Nordsee natürlich oder und Ostsee dann runter. Also du hast diese Wasserscheide, da musst du irgendwie drüber. Und ich habe einen Fluss, den werde ich wahrscheinlich flussaufwärts paddeln müssen. Das ist die Naab. Also wie ich mir das vorgestellt habe, die geht von der Donau ab beziehungsweise fließt bei Regensburg in die Donau rein. Die hat aber nicht so eine starke Strömung und ich glaube, dass das da ganz gut geht. Ich war da auch schon mal 1-2 Stunden unterwegs und im Zweifel muss ich laufen. Ne?
Im Zweifel nimmst du eine kleine, läufst ein bisschen länger bis zum Rhein. Und dann
haust du einfach. Ja, genau das wollte ich ehrlich gesagt nicht. Der Rhein ist natürlich das Einfachste, ne? Irgendwie gucken, dass du schnellstmöglich auf den Rhein kommst. Das ist ja so eine Autobahn mit einer unfassbaren Strömung. War ich auch schon viel unterwegs auf dem Rhein. Und dann fährst du in die Nordsee und schipperst dann da noch hoch. Das war mir zu einfach. Ich wollte wirklich auch nochmal mehr Abenteuer drin haben und vor allen Dingen auch durch ganz gerne durch Ostdeutschland. Also ich werde die Saale fast komplett fahren und dadurch durch Sachsen-Anhalt, Thüringen durch. Und das finde ich auch unglaublich spannend, weil das eine Ecke ist, die ich ehrlich gesagt noch nicht so gut kenne.
Ja, hört sich gut an. Ich meine, klar, Rhein wäre einfach, aber hat das schon mal jemand gemacht, den Rhein im Stand-Up-Paddleboard
Ja, selbst mit dem Vehikel, was ja noch nicht so lange da ist sozusagen, hat das schon jemand gemacht. Ja, und ein Freund von mir macht es jetzt dieses Jahr auch, also den kompletten Rhein. Der ist tatsächlich auch die komplette Donau schon gefahren. Der ist jetzt diesen Sommer auf dem Rhein.
Wow. Ich meine, du hast ja Stand-Up-Paddle-Erfahrung ordentlich schon gesammelt. Du bist nach Helgoland als der erste und einzige mit einem Stand-Up-Paddleboard.
Ja, soweit ich weiß, hat das auch seitdem noch nicht wieder jemand gemacht. Ich hatte das so als, ja, so als kleinen Traum für mich, ne? Ich habe jetzt schon dreimal gesagt, ich lebe in Hamburg und wir haben so einen alten Wohnwagen am Elbstrand stehen und da fahren halt oft die großen Containerschiffe alle vorbei, also rein und natürlich auch raus. Und dann sitzt du da manchmal am Wasser unten und siehst diese großen Schiffe rausfahren und fragst dich, ja, wo fahren die eigentlich hin? Und alle kommen eigentlich in Helgoland vorbei, ne? Oder an Helgoland vorbei. Und ich habe mir irgendwann gedacht, du warst noch nie auf Helgoland. Du hättest total Lust, da mal hin. Warum paddelst du nicht einfach? Und zu dem Zeitpunkt habe ich wirklich noch nicht mal ein Stand-Up-Paddleboard besessen. Und habe mir das dann in den Kopf gesetzt, mir so ein Ding besorgt, habe angefangen zu trainieren, habe mich dann auch so komplett gegen die Wand trainiert und gepaddelt, Rückenprobleme gehabt irgendwann. Und dann muss auch alles stimmen für so eine Fahrt nach Helgoland mit dem Stand-Up-Paddleboard. Du hast da Wellen, du hast Gezeiten, ne? Also du hast ordentliche Strömung. Und ja, das hat dann erstmal nicht geklappt. Also das erste Jahr überhaupt nicht geklappt, wo ich das vorgehabt habe. Und dann habe ich das eigentlich schon abgehakt. Und dann so im nächsten Sommer habe ich trotzdem irgendwann wieder angefangen, so auf den Wind zu gucken, auf die Windvorhersage. Windvorhersage Deutsche Bucht kennt man manchmal sogar aus den Nachrichten. Da wird das oft zumindest hier im Norden durchgesagt. Und dann tat sich irgendwann so eine Option auf. Und ich habe gedacht, ey, jetzt oder nie, jetzt machst du das einfach, auch wenn du nicht topfit bist. Jetzt machst du das. Und ja, bin dann los, habe mich begleiten lassen von so einem kleinen Boot. Sonst wäre das, glaube ich, so ein Harakiri-Projekt gewesen. Alle haben gesagt, es geht nicht. Also wirklich auch erfahrene Wassersportler haben gesagt, schaffst du nicht mit dem Stand-Up-Paddleboard, vergiss es. Es ging aber. Ich bin da tatsächlich rüber. Das war so ein schöner August-Sommertag und es war großartig. Und auch so ein schräger Moment, da anzukommen. Und ja, du hast dann da laufen die Leute rum, die gerade auf Kaffeefahrt sind und zollgünstig sich eine Flasche Alkohol und Zigaretten gekauft haben. Und dann läufst du da mit dem Stand-Up-Paddleboard rum und die fragen sich alle, wo kommt der denn her? Das war schon sehr, sehr witzig. Aber ganz toll. Vor allen Dingen wirklich, weil es keiner für möglich gehalten hat. Aber ich habe gedacht, ich will das mal probieren. Ich glaube, dass das geht. Und es ging. Und das war ja für mich auch nochmal schön, so zu merken, hey, hör nicht drauf, was die anderen sagen. Guck, dass du Risiken minimierst. Klar, solltest dich jetzt nicht in Lebensgefahr begeben, wissentlich. Aber du kannst sowas trotzdem machen. Probier es halt aus. Und wenn du glaubst, dass es geht, dann mach's. So. Und lass die anderen quatschen. Und auch das habe ich für mich nochmal so mitgenommen für weitere Projekte.
Ja, ich meine, das ist sowieso ein Tipp, der fürs ganze Leben irgendwie gut ist, ne? Also mal ein bisschen weniger darauf hören, was andere so sagen und denken. Jetzt nicht
Total, ja.
zum Thema
Ja.
Sicherheit, da sollte man vielleicht mal schon auf die Profis hören, aber egal, was man tut im Leben, die normale Reaktion ist immer so, boah, ey, meinst du wirklich, das ist doch nichts und kannst du nicht und solche Sachen.
Ja, auf die Profis hören ist sehr gut. Aber nicht immer vielleicht auf die hören, die im Umfeld sind, ne? Weil es gibt ganz viele Menschen, die haben natürlich ihre eigenen Ängste, projizieren die auf das, was man da vielleicht vorhat, ne? Und das kenne ich auch. Und davon sich so ein bisschen losmachen und wirklich versuchen, auch so Risiken und vermeintliche Gefahren mal nüchtern zu betrachten, ne? Ich habe ganz viele, die sagen, es ist doch gefährlich, eine Nacht im Wald zu schlafen, ne? Aber ganz ehrlich, einen Tag durch eine Großstadt zu laufen oder 2 Stunden über die Autobahn zu fahren, ist mit Sicherheit gefährlicher, als eine Nacht im Wald zu schlafen. Und ich
Richtig.
glaube, das ist ganz wichtig, dass man das so ein bisschen für sich runterholt und einordnet und nicht, weil das Umfeld sagt, mach's lieber nicht, das nicht zu machen, weil möglicherweise sagen die nur, mach's nicht, weil sie unbewusst ja weiterhin irgendwie einen Grund dafür brauchen, dass sie es nicht machen. Ja? Weil wenn das jetzt ginge, dann könnten sie es ja auch. Also das sind durchaus Sachen, die da so mit reinspielen, die man mal bedenken sollte.
Ja, absolut, absolut. Normalerweise, ich glaube, der Katamaran in Hamburg, der braucht irgendwie 3 Stunden nach Helgoland oder so, ne? Ich weiß
Ja,
gar nicht
mit dem
ganz
bin ich
genau.
zurückgefahren. Das war auch eine interessante Erfahrung, weil du paddelst da wirklich mühsamst über Stunden. Also ich war 7 Stunden von der Insel
Genau,
Neuwerk.
das wollte ich
War
wissen, genau.
ich 7 Stunden unterwegs. Abend vorher bin ich vom Festland nach Neuwerk. Da kann man ja bei Ebbe sogar rüberlaufen. Das ist recht flaches Gewässer. Ich bin dann bei Hochwasser darüber, habe die Nacht auf so einer Parkbank quasi am Deich in Neuwerk verbracht und bin am nächsten Morgen dann ganz früh mit Hochwasser dann los, weil du musst ja mit dem Höchststand des Wassers musst du los, denn dann zieht das Wasser raus. Ne? Also es läuft dann ab und das hilft dir natürlich, wenn du raus willst. Und dann nach 6 Stunden kippt aber diese Tide und das Wasser läuft wieder auf. Und ich wusste überhaupt nicht, wie weit bin ich dann schon und komme ich da überhaupt gegen an mit dem Paddel. Und ich war dann schon relativ weit. Ich habe Helgoland schon gesehen und war am Ende nach 7 Stunden da. Also ich kam auch noch voran, als das Wasser wieder gegen mich war sozusagen. Denn ich hatte so ein bisschen Wind im Rücken. Also es war von den Bedingungen wirklich echt gut. Ja, und war dann, wie gesagt, nach 7 Stunden da. Und dann bin ich an dem Nachmittag noch, weil ich wirklich früher da war als gedacht, bin ich auf den Katamaran und wieder zurückgedüst nach Hamburg. Und dann bist du, dann pflügst du da durch das Wasser. Und habe am Abend, wo ich am Morgen losgefahren bin, losgepaddelt bin in Neuwerk, habe am Abend quasi noch meine Kinder ins Bett gebracht. Also es war ein wilder Ritt an diesem Tag und ja, sehr, sehr vollgepackt mit Erlebnissen.
Hast du das Bier überhaupt noch hochbekommen am Ende des Tages? Also oder hast du die Arme irgendwo auf Helgoland vergessen?
Ja, ich war natürlich völlig durch. Aber dann bist du ja auch so, ja, das sind wahrscheinlich dann ist irgendwie Adrenalin oder was weiß ich, diese Glückshormone, die dann dafür sorgen, dass du erstmal den Tag und den Abend noch ganz gut hinkriegst und dann irgendwann ja tot umfällst, mehr oder weniger. Ja, es war großartig, war super, war ganz, ganz toll.
Ja, das glaube ich. Das ist natürlich auch echt genial und zu wissen, dass man der Einzige ist, der sowas gemacht hat.
Und selbst das kannst du in Deutschland vor der Haustür machen. Ne? Ich bin da auch nicht mit dem Auto hin, deswegen habe ich so ein aufblasbares Board auch für diese Tour genommen. Ich bin bei mir in den Bus gestiegen, ja, mit diesem Ding, mit meinem Gerödel, bin dann mit der Bahn nach Cuxhaven gefahren, da nochmal ein bisschen mit dem Bus weiter und habe das komplett mit öffentlichen Verkehrsmitteln gemacht, von der Haustür aus. Und auch sowas kannst du machen, ne? Also was noch nie jemand gemacht hat. Darum muss es ja nicht immer gehen, aber das ist auch eine ganz, ganz schöne Erkenntnis, finde ich. Ne? Das, auch dafür musst du nicht, wer weiß was vorhin.
Nee, absolut. Bei solchen Sachen, und auch wenn man öfters unterwegs ist, da achtet man doch ein bisschen auch auf Qualität, oder? Also ist hast du jetzt irgendwie einen Sub von einem französischen Discount-Sporthersteller genommen oder von einem qualitativ ein bisschen hochwertigeren?
Ja, letzteres, in der Tat. Klar, wenn du sowas machst, finde ich, solltest du schon gucken, dass du dann vernünftiges Material da hast, mit dem du unterwegs bist. Es ist bei diesen, gerade bei den Subs, ne, so, wenn du wirklich jetzt nur ein bisschen am Strand in den Sommerferien auf und ab paddeln willst, so, um nicht nur da rumzuliegen, dann kannst du ja wirklich auch ein Billigboard nehmen. Aber wenn du eine Tour machen willst, solltest du was Vernünftiges haben, so. Es gibt auch relativ günstige, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben, aber gerade dieser französische Sporthersteller, den du angesprochen hast, da muss man sich auch selber mal ein bisschen fragen, wie sehr möchte man auf nachhaltige Produktion und so weiter achten. Ist bei diesen Standard-Paddleboards sowieso eine Frage, die werden natürlich alle in China produziert.
Ja, aber auch da gibt es ja Unterschiede. Auch alles, Plastik und alles, ne?
Genau. Ich guck immer, dass ich vernünftiges Material habe und dass das halbwegs, dass ich das auch mit meinem Gewissen vereinbaren kann, wie das hergestellt wurde. Ja, und ich habe so einen Hersteller aus der Schweiz, die mich unterstützen mittlerweile, also mir mal ein Board geben. Witzigerweise gibt es, ich glaube jetzt irgendwann in den kommenden Tagen ist das verfügbar, gibt es ein Board, was ich mit denen zusammen auch entwickelt habe sozusagen. Das ist ein Raus und Machen Christo Förster Standard Paddleboard, so ein Abenteuerboard wird es. Da gibt es halt viele Ösen dran, wo du Sachen befestigen kannst und so, will ich jetzt gar nicht groß Werbung für machen. Aber mit denen arbeite ich zusammen und witzigerweise bin ich auf die gekommen, weil ich irgendwann, das war damals, als ich diese Idee hatte, du willst nach Helgoland fahren. Ne? Ich hatte noch kein Board und war dann auf so einer auf einer Outdoor-Messe und bin da einfach mal an deren Stand gewackelt und habe gesagt, sag mal hier, ich will nach Helgoland fahren. Riesenprojekt, habt ihr nicht Lust, mich zu unterstützen? Und 2-3 Tage später hatte ich vor meiner Tür, kam DHL mit einem Riesenpaket und hat mir so ein Board hingestellt und dann war ich so ein bisschen unter Zugzwang. Okay, jetzt sehen wir zu mit Helgoland. Und so begann das, ja. Und mit denen arbeite ich immer noch so ein bisschen zusammen.
Dieses Riesenpaket, das hast du dir irgendwann bald auf den Rücken schnallen. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Aber jetzt ist gut, dass du es gerade angesprochen hast. Meine Frage wäre jetzt gewesen, du bist ja sehr bewandert oder sehr erfahren, was Suppen in Deutschland angeht. Also hauptsächlich bist du ja auch viel auf den Flüssen unterwegs gewesen. Jetzt ist Helgoland natürlich eine Hochseeinsel. Das in der Theorie braucht das ja zwei verschiedene Subs. Hast du einen Allrounder oder?
Ja, genau. Ja, ich habe ein Touring Board, ja, also mit dem ich jetzt auch unterwegs sein werde. Das ist 14 Fuß lang, also relativ lang, aber auch recht stabil. Also ein klassisches Touring Board. Und da kann ich eben vorne und hinten habe ich so Gepäcknetze, wo ich Gepäck draufpacken kann und das dann eben auch dieses Gewicht trägt. Ne? Das ist ja wichtig, dass du, also ich selber wiege wahrscheinlich irgendwas so zwischen 85 und 90 Kilo, auch nicht so wenig. Und dann kommt eben das Gepäck noch drauf und das muss so ein Board natürlich irgendwie auch tragen. Und da solltest du jetzt tunlichst nicht so ein Billigboard, was auch dann nicht so nicht so steif ist, dann benutzen. Ich will aber trotzdem ein aufblasbares nehmen, damit ich eben flexibel bin. So, und auch mit der Bahn darunter kann zum Beispiel an die Zugspitze. Ne? Das geht ja mit so einem Hardboard überhaupt gar nicht. Und nach Helgoland hatte ich eins, das war auch ein Touringboard, das war aber nochmal einen Tick länger, das war 16 Fuß lang und ein bisschen schmaler. Und damit bin ich da ja nochmal ein bisschen besser wahrscheinlich durch die Wellen gekommen. Ich würde behaupten, mit einem normalen Touringboard, mit diesem 14-Fuß-Board, hätte das auch funktioniert. Genau, aber ein Allround-Board ist es nicht. Also so, damit würde ich jetzt keine Tour machen. Aber es ist ein bisschen wie beim Ski auch, dass man sagt, Länge läuft. Ne? Also so ein Board ist dann vielleicht nicht ganz so wendig, aber es ist halt schön lang und es läuft und du kannst ganz gut was zuladen. Und wirklich, also ich finde das Stand-Up-Paddleboard als Abenteuervehikel immer noch extrem unterschätzt. Ich war im letzten Sommer mit meiner Familie, also wirklich mit meiner Frau und beiden Kindern, waren wir eine Woche lang mit Stand-Up-Paddleboards, also jeder an Bord, das komplette Gepäck drauf, auf der Mecklenburger Seenplatte unterwegs, wo ja sehr, sehr viele Wasser wandern, aber eben meist mit Kanu oder Kajak. Wir waren da wirklich Exoten. Was mich immer noch wundert, weil das großartig ist. Ne? Der größte Vorteil, finde ich, vom Stand-Up-Paddleboard, ich muss nicht sitzen, weil ich will ja nicht da raus, um zu sitzen. Ich sitze im Alltag, im Büro schon genug. Das heißt, ich will auch nicht draußen, wenn ich mich da bewege, auch noch den ganzen Tag sitzen. Und auch das hat super funktioniert, diese Tour. Du kannst da alles draufpacken, für eine Woche, mit der Familie. Und also das, glaube ich, da steckt noch unglaublich viel Potenzial drin, weil es so auch logistisch so einfach ist. Du kannst es klein zusammenfalten, mit der Bahn irgendwo hin. Die Logistik ist ja beim Wasserwandern auch oft das Ding. Du hast da so ein Kajak und das musst du jetzt, willst einen Fluss fahren, einen Abschnitt, dann musst du es ja erstmal, musst du da hinkommen, dann fährst du und dann kannst du aber nicht zurückfahren. Dann musst du gucken, wirst du da abgeholt, wie, hast du zwei Autos? Und das funktioniert halt mit so einem Board total easy, weil du es in die Bahn packen kannst und fährst halt wieder nach Hause. Ne?
Ja, stimmt schon. Ich habe auch schon ein paar Mal also Kanu-Abenteuer gemacht. Das nächste steht demnächst jetzt an, in zwei Wochen durch Schweden, eine Woche Wildcampen mit dem Kanu. Und da muss man halt eben am Ende immer irgendwie einen Rücktransport organisieren. Also wir werden eine Rundreise irgendwie mehr oder weniger machen. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber halt, wenn du halt auf Flüssen unterwegs bist, dann musst du halt immer zusehen, wie du halt dieses Riesending von deinem Zielort wieder zurück an deinen Startort bekommst.
Es hat natürlich alles Vor- und Nachteile, ne? Ist ja klar, Kanuwandern ist großartig, ne? Was ganz, ganz toll ist. Aber ich sehe eben auch die Vorteile dieses Boards und hab Riesenlust, jetzt auch mal zu gucken, geht das über eine längere Zeit, ne? Weil du hast ja auch, das kennst du vielleicht auch vom Kanuwandern, dann immer mal wieder die Herausforderung, dass du irgendwas umgehen musst, ne? Wehre oder Schleusen oder was. Wie kriegst du das dann geschleppt? Und alles spannend.
Ja, und nervig.
Ja, ich werde so einen kleinen Bootswagen dabei haben. Ne? Also wirklich einfach nur zwei Reifen, wo du dann das Board oder eben das Kanu oder das Kajak draufpacken kannst, um das zu ziehen. Weil manchmal ist es schon so, dann musst du einen Kilometer oder zwei Kilometer laufen, bis du dann wieder ins Wasser kannst. Und meine Idee ist, auf den Abschnitten, wo ich dann auch zu Fuß unterwegs bin, wo ich gar nicht paddeln kann, auch tagelang, dann dieses Board auf den Bootswagen zu packen. Ich habe gerade gestern bei mir im Garten noch mal ein bisschen getüftelt, wie ich das löse. Und dann das Paddel zu nehmen und quasi auf diese Packtasche, die auf dem Bootswagen befestigt ist, oben das Paddel drauf befestigen und das als Deichsel zu nutzen, also diesen Paddelgriff, um das dann hinter mir herzuziehen, dieses Ding, damit ich das nicht die ganze Zeit auf dem Rücken habe, dieses Gewicht. Und da bin ich auch gespannt, wie mir das so gelingt. Habe gestern einen Klettergurt quasi auseinandergenommen und präpariert und dran rumgefummelt, dass ich einen Klettergurt mir ummachen kann, wo ich die Beinschlaufen abgemacht habe und so weiter. Und da dann hinten rein quasi dieses Paddel befestigen kann oder anklicken kann, dass ich auch die Hände frei habe beim Laufen. Also dass das einfach quasi hinter mir herrollt, dieses ganze Ding. Schauen wir mal.
Ich bin gespannt. Ich bin mir sicher, wir werden es dann im Fernsehen oder im Kino sehen können. Wie gesagt, alle, die darauf Bock haben, auf Start Next, findet ihr die Kampagne von Christo und ich habe sie euch natürlich noch in Shownotes verlinkt. Nochmal ein kleines anderes Thema, und zwar ein tierisches Thema. Wir sprechen über den Schweinehund, den inneren. Mhm. Kennst du den?
Ja, klar kenne ich den auch. Also das wäre jetzt Quatsch, wenn ich sage, da bin ich völlig frei von. Ne? Ich habe mittlerweile, also ich habe wirklich dieses... Ich habe ja irgendwann mal formuliert, dieses Motto raus und machen. So, und das ist wirklich auch ein Motto, was ich nicht nur vor mich hertrage, sondern wirklich auch verinnerlicht habe. Das ist halt manchmal notwendig, ist einfach, du musst dich ja manchmal auch, musst in den Hintern treten, so selber, ne? Und raus. Und nicht diese, wir haben so schnell und viel diese ganzen Ausflüchte und Gründe, warum es gerade nicht geht. Und ich glaube, wenn wir aber wirklich abgespeichert haben, was uns das gibt da draußen und diese Momente auch vielleicht ja fast fotografisch festgehalten haben, die da draußen gut waren und gut sind. Und dann die uns wiederholen, ne, in so einer Situation, wo wir dann irgendwie drin hängen und sagen, oh, jetzt aber nicht und es ist alles zu mühsam und zu aufwendig. Und dann mal vergleichen. Ja, dann fällt es mir doch meist relativ leicht zu sagen, alles klar, raus und machen, ne? Jetzt los. Ich glaube aber, es ist auch ganz wichtig, dass wir, also es gibt ja keinen, weil ich mich auch viel mit Motivation beschäftige, fragen dann oft Menschen, ja, was ist denn das Geheimnis? Ne? Es gibt kein Geheimnis. So. Wir haben immer verschiedene Prioritäten. So, und Sachen sind uns wichtiger und andere weniger wichtig, auch in dem Moment. Und wenn wir dann abends auf dem Sofa sitzen und eine Tüte Chips aufmachen und Netflix an, dann scheint uns das in dem Moment wichtiger zu sein als irgendwelche anderen Dinge. Und dann finde ich es aber auch wichtig zu sagen, okay, das scheint mir in dem Moment wichtiger zu sein, dann ist es auch in Ordnung. Dann brauche ich aber im Moment nicht hinterher jammern, dass ich gerade was anderes machen wollen würde. Wenn es mir aber wichtiger ist, guten Moment zu sammeln da draußen nochmal, vielleicht vor die Tür zu gehen, weiß ich nicht, die Sterne mir anzuschauen, dann werde ich das auch machen, glaube ich. Es ist nur entscheidend, dass wir am Anfang vielleicht uns so ein bisschen auch mal zwingen. Und das kann man natürlich, indem man sich verabredet, indem man irgendwie sich einen gepackten Rucksack schon hinstellt. Da gibt es natürlich auch irgendwie viele Tipps und Tricks. Aber dann diese Momente wirklich abspeichert und dieses Gefühl und sich das wiederholt und dann immer im Moment fragt, okay, was ist mir gerade wichtiger? Und nicht immer das, eigentlich würde ich gerne und dann sagen, ich bin aber zu schwach, ich bin nicht diszipliniert genug. Nee, dann ist es dir im Moment halt nicht so wichtig. Oder vielleicht brauchst du nochmal einen anderen Zugang. Vielleicht also geht jetzt ein bisschen in eine andere Richtung, aber erklärt es vielleicht auch nochmal ganz gut. Ich kenne viele, die hassen das Joggen. So, die gehen überhaupt nicht gerne laufen oder joggen und denken aber immer, sie müssten, weil das ist ja der Fettkiller Nummer eins und man muss was tun und. Und es gibt ja so viele, die lieben das und die erreichen da so viel mit und so weiter. Wenn das nicht deins ist, hey, dann mach's dir doch nicht so schwer, dann geh Radfahren, dann geh schwimmen, dann mach irgendwas anderes. Ja? Und versuch nicht immer irgendwas zu erfüllen, von dem du meinst, dass du es erfüllen musst, weil alle das tun. Und das, glaube ich, ist auch im Abenteuererleben wichtig, was zu machen, was einem selber so viel gibt, dass es wichtiger wird als das Rumhängen, sage ich jetzt mal zugespitzt formuliert. Und dann immer wieder raus und machen, Ausreden wegwischen und wirklich auch, das ist auch was ich durch dieses Mikroabenteuer erleben, durch diese Idee wirklich gelernt habe, Ausreden wegwischen und mal ganz nüchtern drauf gucken, okay, geht's jetzt oder geht's nicht und Sachen möglich machen. gucken, wie mache ich es möglich mit dem, was ich habe, da, wo ich bin. So, das ist eine Fähigkeit, die ist vielleicht die wichtigste überhaupt momentan, weil wir auch, also jetzt kommen wir nochmal wieder in eine andere Schleife, Thema Veränderung, ne? Die Welt verändert sich so schnell, wie sie sich noch nie verändert hat, haben wir jetzt auch gerade natürlich in der vergangenen Jahr gesehen. Und da diese Fähigkeit zu besitzen, das Beste aus dem zu machen, was du hast, da, wo du bist, immer wieder dich auch auf Veränderungen einstellen zu können, egal wie die aussehen, einfach diese Fähigkeit zu haben, das ist so wichtig. Das ist so wichtig und das lernst du im Abenteuer erleben und mit Mikroabenteuern, mit kleinen Abenteuern kannst halt mehr Abenteuer erleben und kannst diese Fähigkeit öfter trainieren und deshalb liebe ich das so. Du musst nicht immer weg aus deinem Alltag. Auch das ist was ganz Wertvolles, was das Mikroabenteuer mit sich bringt. Bei großen Urlauben, bei großen Abenteuern hauen wir ab. Wir fliehen aus unserem Alltag und kommen wieder, denken, alles ist anders. Nichts ist anders. Bei einem Mikroabenteuer hast du wirklich die Möglichkeit, deinen Alltag umzugestalten, den anders, den besser zu machen. Und das ist unglaublich wertvoll.
Ja, absolut. Also deshalb bin ich auch ein großer Freund von. Ich meine, wir sind ja hier schon so ein bisschen prädestiniert, beziehungsweise in Garmisch mit der Zugspitze in den ganzen Bergen vor der Tim ist das schon halt genial. Wir gehen hier abends aus dem Büro raus, laufen auf den Berg, schlafen oben und morgens wieder unten. Ne? Und vor der Pandemie, wo wir noch ein Büro hatten mit Mitarbeitern, da waren wir, ja, haben wir abends allen Tschüss gesagt und morgens waren wir gleichzeitig da, aber die sind nach Hause gegangen, haben Netflix angemacht und wir waren oben auf den Bergen. Das war halt schon immer sehr, sehr genial. Und das ist halt so super wertvoll, weil es gibt halt eben, es nimmt dich halt eben aus dem Alltag eben kurz raus und es gibt dir neue Energie und es sind halt eben das, was du gerade gesagt hast, diese Momente, diese kleinen Momente, diese Festhalten für dich, warum du das machst. Und für mich ist halt eben, gibt es Geileres halt oben irgendwie, oder nicht oben auf dem Berg, aber sondern einfach irgendwo in der Natur zu sein und diese Ruhe zu genießen. Das ist für mich das Größte. Irgendwo total, alleine total zu sein und Ruhe und Landschaft und vielleicht noch irgendwie Tiere zu sehen. Und dann bin ich glückselig, dann brauche ich gar nichts mehr. Mhm. Und das immer festzuhalten, das gibt halt einem auch immer die Motivation, das nochmal zu machen.
Total. Und wie du es gerade sagst, ne, auch Zeitfenster wirklich zu sehen, die man bislang vielleicht gar nicht gesehen hat, zwischen zwei Arbeitstagen. Ne? Warum nicht? Warum nicht vielleicht sogar mit dem Rucksack zum Arbeitsplatz, dann nach Feierabend raus und dann hat man eine ganze Zeit, bis es morgens wieder losgeht, ja, auf dem Arbeitsplatz und die Zeit kann man nutzen. Ne? Da kann man theoretisch sogar die Nacht draußen verbringen und direkt mit dem Rucksack wieder ins Büro.
Oder grundsätzlich hat jeder irgendwie ein Drittel des Tages frei zur Verfügung. Ein Drittel brauchen wir zum Arbeiten, ein Drittel zum Schlafen und dann haben wir ein Drittel frei zur Verfügung.
Genau, gerade jetzt, ne, wo wir wirklich auch sehr, sehr frühen Sonnenaufgang haben, ist es, wenn man jetzt sagt, man möchte nicht draußen übernachten oder keine Riesentour jetzt machen, einfach mal zum Sonnenaufgang draußen sein, ist sowas Großartiges, so ein kleines Ding, was einem so viel gibt, auch so viel Energie für den Tag. Vielleicht eine Stunde vor Sonnenaufgang los, dann den Tag beginnen sehen und dann wieder zurück. Dann ist man gerade jetzt zu dieser Jahreszeit meist zum Frühstück sogar wieder zu Hause. Das ist fantastisch.
Ja, absolut. Ja, wir lassen uns zum Schluss kommen. Wenn jetzt alle ganz motiviert sind, dann was sollen sie jetzt als nächstes machen? Also klar, auf Startnext gehen, aber welches Mikroabenteuer sollten sie jetzt irgendwie, also wir haben ja jetzt Sommer, was wäre denn so ein Tipp, wo du sagen würdest, ey komm, geht mal raus und macht.
Ja, Sommer ist für mich immer prädestiniert für Wasserabenteuer. Auf dem Wasser unterwegs zu sein. Vielleicht ist es wirklich mal sich das Board, ja, Stand-Up-Paddle-Board oder auch Kanu-Kajak schnappen und mal einen Fluss runter paddeln, egal wo. 2 Tage mit einer Nacht draußen, das ist ein super Abenteuer. Dann, wie ich es gerade gesagt habe, Sonnenaufgang ist ein großartiges Abenteuer im Sommer. Und es ist so vielfältig, ne? Es ist so, wir können uns auch einfach mal gerade, weil jetzt die Natur auch so so abgeht gerade, auch mal einen Ort suchen in der Natur, im Wald oder wo auch immer, vielleicht auch nur ein Quadrat, ja, von 100 mal 100 Metern und das mal richtig entdecken. Auch das kann ein Abenteuer sein, also nicht wirklich das immer nur als höher, schneller, weiter begreifen, Für viele ist nämlich das höher, schneller, weiter die Komfortzone, ne? Weil sie genau im Alltag immer das bedienen und dann übertragen sie das auf das Abenteuererleben. Dann kann es eine größere Herausforderung sein, mal richtig runterzufahren. Jetzt muss ich nicht von A nach B oder eine bestimmte Zeit, einen bestimmten Schnitt erreichen, sondern jetzt entdecke ich mal wirklich hier dieses Fleckchen Erde und wühle mich mal richtig da rein, im wahrsten Sinne des Wortes, und verbringe da vielleicht sogar die Nacht. Ne? Auch das kann ein tolles Abenteuer sein. Es gibt tausend Möglichkeiten. Was ich auch immer schön finde, wirklich dem Zufall mal die Regie zu überlassen und zu sagen, pass auf, ich gehe jede dritte rechts, jede zweite links, und bei Sonnenuntergang gucke ich, wie ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln wieder nach Hause komme. Ja? Oder ich würfel auch, das habe ich schon gemacht. Ich bin am Bahnhof gegangen, habe gewürfelt, von welchem Gleis ich fahre und wie viele Stationen, ne? Also musste ich zweimal würfeln. Und dann bin ich da ausgestiegen und bin einfach entlang der Bahnstrecke wieder zurückgelaufen, so weit, wie ich dann kam, und bin am nächsten Tag da wieder eingestiegen, zurückgefahren. Ne? Also es gibt tausend Möglichkeiten, und man kann das wirklich aufmachen und vor allen Dingen gerne auch verrückte, bekloppte Ideen zulassen, weil ein Abenteuer muss keinen Sinn machen. Letztlich geht es nur darum, dass wir irgendeinen Anlass finden, rauszugehen. Und da kann die Idee gerne verrückt und bescheuert sein.
Ja, also das Mikroabenteuer ist eine Kopfsache, und man kann es überall erleben.
Kann man, definitiv. Also es ist wirklich eine Haltungssache. Und da sind wir wieder am Anfang. Es kann für viele in der Tat auch schon ein Abenteuer sein, mal ohne Handy aus dem Haus zu gehen. Vielleicht auch das noch. Ich habe das ganz gerne aus oder im Flugmodus. Ich habe es meist dabei, weil ich hin und wieder mal ein Foto damit mache oder für einen Notfall. Aber das Ding wirklich mal auf offline setzen.
Sehr gut. Das machen wir, und dann gehen wir raus. Christo, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Heute Morgen haben wir sehr gut geschafft.
Ja, es ging doch super. Du hast dich auch sehr wacker geschlagen, muss ich sagen.
Jetzt muss ich mir erstmal einen Kaffee machen.
Ja, ich danke dir und wünsche natürlich allen, die das hier hören, eine gute Zeit da draußen und viele unvergessliche Momente in diesem Sommer und darüber hinaus.
Super, dankeschön. Bis bald, ne? Tschüss.
Bis bald, ciao. Und
alles Gute für dein Projekt.
Oh, vielen Dank.
Ciao.
Ja, und das war es auch schon wieder. Fast eine Stunde gesprochen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Christo darüber zu sprechen. Er ist einfach einer der Trailblazer, würde man jetzt auf Englisch sagen, der Vorreiter zum Thema Mikroabenteuer. Er lebt dieses Thema, ist ständig draußen unterwegs auf kleinen Abenteuern oder kombiniert kleine Abenteuer zu einem großen, wie er jetzt dann im August von der Zugspitze bis nach Sylt machen möchte. Ich bin sehr, sehr gespannt auf diesen Film, den er da produzieren möchte, und kann euch nur empfehlen, geht mal auf Start Next, auf seine Crowdfunding-Aktion, und unterstützt das Ganze. Ich habe es, wie gesagt, in den Shownotes verlinkt. Ihr findet die Shownotes in eurer Podcast-App, über die ihr das jetzt gerade hört, oder bei uns auf der Seite. Als Kurzlink könnt ihr einfach angeben offthepath.com/Folge 167, und dann kommt ihr auf die Shownotes und auf die Bilder dieser Folge, die ich auch noch im Blog veröffentlicht habe. Also viel Spaß, klickt euch durch, und ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche und bis bald.